wenig Schlaf gehabt. Einfach das merken, dann ist schon mal viel gewonnen. Okay? Aber zu Beginn, stellt euch einmal vor, ihr beobachtet so einen Vater mit seinem Kind, die durch den Park laufen. Und das Kind rennt auf einmal volle Kraft voraus und fängt an, auf so einen Baum zu klettern. Der Vater ruft noch hinterher, hey, nicht so schnell, pass auf dich auf. Das Kind nicht aufzuhalten, klettert höher und höher und höher. Und wie das so ist bei Kindern, die auf Bäume klettern, der Weg nach oben, der ist ganz gut sichtbar. Aber wie kommt man wieder runter? Ja, bekannt? Das Kind sitzt mitten auf dem Baum, guckt hin und her, nach oben, nach unten. Man sieht schon die Panik im Angesicht dieses Kindes. Der Vater geht zu diesem Baum mit seinem Kind drauf hin und sagt, hey, mein Kind, spring, ich fange dich auf. Und hält dem Kind die Arme entgegen. Und das Kind guckt nochmal nach links, nach rechts, nach unten, nach oben und sagt strahlend, ach Papa, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du die Kraft hast, mich aufzufangen. Dass ich dir vertrauen kann. Und deshalb weiß ich, hey, ich kann jetzt auch getrost nochmal ein Stück weiter nach oben klettern. Und der Vater will sein Kind bremsen und sagt, hey, warte. Und währenddessen fängt das Kind kräftig an zu singen, dass es die Stimme des Vaters nicht mehr hört. Und als es noch weiter oben ist, fragt der Vater, hey, kannst du mir mal sagen, warum du mir nicht zuhörst, wenn ich mit dir rede? Ja, Vater, ich kenne dich doch. Ich weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß doch auch schon, was du sagen willst. Das hast du mir doch letzte Woche schon gesagt. Von dem her kann ich doch auch währenddessen einfach singen, wenn du sprichst. Und Papa, weißt du, ich weiß, dass du mich so sehr liebst und ich dir wirklich vertrauen kann. Deshalb kannst du jetzt eigentlich auch schon mal weitergehen. Und wenn ich tatsächlich irgendwie von diesem Baum runter muss, dann lasse ich mich einfach fallen. Ja? Das Kind will nicht zuhören. Will nicht springen, das macht einfach alles anders. Meine Frage, würdet ihr sagen, wenn dieses Kind sagt, hey, Vater, ich weiß, dass du mich liebst, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, dass dieses Kind seinem Vater tatsächlich vertraut? Oder haben wir vielleicht eher den Eindruck, irgendwas ist bei diesem Kind schräg? Also wie würdet ihr so ein Kind nennen? Einfach reinschreien? Wie bitte? Schräg. Macht, was es selber will, eigensinnig. Ungezogen. Um diese Thematik schlussendlich geht es heute auch in der Predigt. Ich habe dazu einen Predigttext gewählt, der wahrscheinlich einer der unbeliebtesten Texte im Neuen Testament ist. Aber vielleicht können wir trotzdem etwas daraus mitnehmen. Jakobus, Kapitel 2, 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Das siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Lasst uns miteinander kurz beten. Und Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für dieses Wort, auch wenn es vielleicht wirklich hart und schwer ist. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du selbst uns anrührst durch dein Wort und dass du uns veränderst, dass du uns immer wieder neu zu dir und an dein Herz führst und wir dir ähnlicher werden. Amen. Mir scheint, das ist einer der Texte, die nicht wirklich beliebt sind. Und das aus dem folgenden Grund, eigentlich aus Vers 14 und diesem schönen Teilsatz: Kann denn der Glaube ihn selig machen? Das ist eine rhetorische Frage und jedem ist hier klar, nee, kann er nicht, das will der Jakobus hier sagen. Ein Glaube ohne Werke, der macht nicht selig. Ja, wozu haben wir dann Paulus und den Römerbrief und die ganze Rede von der Gnade? Und ich weiß nicht, wie es jetzt genau in dir aussieht. Aber ich muss ehrlich sagen, so eine Verse haben mir immer wieder so ein geradezu Angst eingejagt. Ja, kennt ihr so diese innere Unruhe, die aufkommt, wenn man denkt, oh Schreck, ja, also soll ich jetzt doch wieder mir irgendetwas erarbeiten und tun und machen und zusehen und ich reich doch nicht aus? Also, kurz gesagt, wie bringt man das zusammen mit zum Beispiel diesem Vers aus dem Römerbrief? So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Könnte einen ja jetzt zerreißen, wenn man sich fragt, wie bringt man das zusammen? Erst einmal, an wen richten sich diese Leute oder das, was sie in diesen Versen sagen, schreiben? Jakobus richtet sich am Christen. Paulus richtet sich mit dieser Aussage an Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Paulus führt zum Kreuz hin. Zu Jesus hin. Und Jakobus führt vom Kreuz her betrachtet mit Jesus ins Leben eines Christen. Und da wird dann nicht irgendwie ein mieses Spiel gespielt und Jakobus will uns dann doch wieder eine Werksgerechtigkeit mit unterschieben, so nachdem wir Ja gesagt haben. Bei Paulus, ja, so nach dem Motto, im Kleingedruckten steht da noch was, sondern es sind grundauf unterschiedliche Perspektiven. Paulus spricht von Gesetzeswerke, ja, ohne Gesetzeswerke. Im jüdischen Glauben gab es 623, glaube ich, Gesetze, die ein frommer Jude zu erfüllen hatte, damit er als gerecht gilt. Und Paulus sagt, du wirst scheitern. Du wirst durch die Erfüllung dieses Gesetzes nicht gerecht. Also die Frage, sind wir einfach von Gott geliebt und angenommen? Ja. Vergibt uns Jesus unsere Schuld? Ja. Und das wird nicht eingeschränkt. Auch nicht durch Jakobus. Und das ist nicht sein Anliegen. Aber Jakobus richtet sich an Menschen, die Ja gesagt haben zu Jesus und ehren dastehen aller, ach, wenn Jesus mir vergeben hat, dann ist doch eigentlich auch egal, oder? Also, muss ich dann überhaupt noch was tun? Soll ich überhaupt was tun? Lieber nicht in Gottesdienst gehen, das ist nur so eine Werksgerechtigkeit. Lieber nicht beten, das ist nur vor Gott gute Werke machen wollen. Ja? Lieber nicht, ich weiß nicht, bloß keinen Bibelvers auswendig lernen, weil das ist ja auch nur fromme Fassade. Lieber nicht tatsächlich meinen Bruder und Schwester lieben, weil das wäre ja auch irgendwie böse. Jakobus erinnert Menschen daran, dass man nicht durch das, ja, Werke des Gesetzes gerettet wird. Also erinnert sie daran, darum geht's nicht. Aber dort, wo ich glaube, wo ich mit Jesus lebe, da bringt das ein eigenes Gesetz hervor. Da bringt das eigene Werke hervor. Also, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, hey, ich möchte, dass diese Person mich liebt und deswegen mache ich alles richtig, damit ich geliebt werde, das wird nicht funktionieren. Aber dort, wo ich hingehe und sage, ich liebe eine Person und dann sage, hey, müssen wir jetzt wirklich irgendwas machen? Kann ich dich nicht einfach so lieb haben? Also so ein bisschen Männer wollen ja, wenn sie eine Frau lieben, ich weiß nicht, Kugeln abfangen und Drachen töten, gell? Aber nicht den Müll rausbringen, habe ich mal so gehört. Ja, so in dem Stil. Also muss ich jetzt wirklich den Müll rausbringen? Ja? Ey, oh, müssen wir jetzt wirklich irgendwas füreinander tun? Ja, aber ganz ehrlich, da ist irgendwas komisch. Liebe bringt ein eigenes Gesetz hervor. Liebe bringt eigene Werke hervor. Und so auch unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und Jakobus wählt hier wirklich ein radikales Beispiel. Denn er richtet sich übrigens auch an Judenchristen. Aber mit Vers 15 und 16, ja, das ist als Hinweis so ein bisschen ähnlich wie das Kind auf dem Baum. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Stellt euch vor, heute Nacht brennt bei jemand von euch das gesamte Haus nieder. Die Familie entkommt den Flammen in Nachthemd, von mir aus noch, ja, Puschen, und steht auf einmal vor eurer Haustür. Ja, Puschen ist mecklenburgisch. Also, wie nennt man da, Hausschuhe, ja, so. Steht vor eurer Haustür heute Nacht um eins und sagt, hey, Haus abgebrannt, wir können da nicht mehr rein. Wir haben nur das am Leibe, also nur noch an Kleidung, was wir gerade am Leibe haben, Nachthemd und Pyjama und weiß ich was. Kannst du uns helfen? Und dann sagt derjenige, hey, der Herr sei mit euch, er segne euer Herz, er gebe euch Frieden, ja, geht und wärmt euch auf. Aber schönen Abend noch. Wie würdet ihr so eine Person betiteln? Oder was würdet ihr über den Glauben dieser Person sagen? Unglaubwürdig. Daher mein Untertitel, ja, damit aus der Lehre nicht die Lehre wird, wo nichts mehr ist. So ein Glaube ist zu Recht von Jakobus als tot bezeichnet. weil es leer ist. Da stimmt zwar vordergründig ein Zeugnis, ein Bekenntnis, die religiöse Rede, ja? Geh hin in Frieden und so weiter und ja, ich habe Glauben und so, aber es hat absolut überhaupt gar keine Konsequenz. Und das ist das, worum es Jakobus geht. Sprich, es wird deutlich, das, worum es Jakobus geht, ist auch nicht, hey, ich bin ein Mensch, der sündigt, der fällt, der strauchelt, der sagt, ja, ich möchte nach Gottes Willen leben, aber ich kriege es nicht hin. Für Jakobus ist klar, in seinem ganzen Brief kommt, ja, dann bekennt einander eure Sünden. Nehmt Vergebung in Anspruch. Gar keine Frage. Aber Entschuldigung, das ist nicht, hey, ich möchte ja, aber ich scheitere dran. Das ist Gleichgültigkeit. Und Jakobus spitzt es noch weiter zu. Und erst einmal, ich tausche die Verse, okay? Wir gehen erst Vers 19 unten hin. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Dieser Vers wirkt erstmal aus dem Zusammenhang gerissen und man fragt sich, wo holt der die Teufel her? Aber es ist eine geradezu gnadenlose Zuspitzung. Ja, es geht nicht darum, irgendjemanden als Teufel zu bezeichnen. Ja, wichtig. Aber der Punkt, in den letzten drei Predigten ging es immer darum, was bedeutet Glauben. Ja, Glauben heißt Vertrauen, Glauben heißt feststehen, Glauben heißt sein Herz schenken. Und da wurde, glaube ich, deutlich, das, was wir teilweise unter Glauben verstehen und was ja, die Bibel unter Glauben versteht, ist teilweise nochmal unterschiedlich. Und Jakobus greift hier scheinbar nochmal ein anderes Verständnis von Glauben auf. Nämlich eins, ich habe ein Bekenntnis. Ja, ich glaube, da existiert dieser Gott und der ist nur einer, alles drum und dran. Ja, die Lehre komplett kann ich bejahen, alles drum und dran. Aber was machen die Teufel? Warum zittern sie? Sie verweigern Gott den Gehorsam. Die wissen alles über Gott. Die muss man nicht lehren. Die müssen nicht noch mehr verstehen. Sondern sie haben ihre Entscheidung getroffen, sie verweigern sich dem Gehorsam gegenüber Gott. Und ganz ehrlich, ich sage nicht, dass das jeden trifft, aber kann es sein, dass man auch als Christ, als jemand, der Ja gesagt hat zu Jesus, im Grunde genommen genau das Gleiche in sich findet? Zu sagen, ich weiß alles, ich muss da nicht noch mehr hören und trotzdem trifft man die Entscheidung zu sagen, an dem Punkt verweigere ich Gott den Gehorsam. Das wird man vielleicht vor allem nicht laut sagen und vielleicht noch kaum sich selbst gegenüber. Und dass das trotzdem zu finden ist, kann das sein. Muss, ja? Keine Unterstellung. Aber es kann passieren. Und das, was vielmehr eben auch für uns vorgesehen ist, wird auch durch Vers 18 deutlich. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Ja, also so ein bisschen die Aufteilung im Boot. Ich bin ja nicht nur für mich allein Christ, sondern wir miteinander. Ja. Und dann teilen wir uns die Paddel auf. Ich habe halt gerade den Glauben. Der andere in der Gemeinde, der hat die Werke, das Handeln und dann setzen wir uns zusammen hin und paddeln los. Ja. Braucht es halt jeden. Der eine ist halt da stärker, der andere da. Wo Jakobus sagt, nee, ist nicht. Und er sagt, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Wichtig ist, Jakobus geht nie davon aus, dass es auch einfach Werke geben würde ohne Glauben. Ja? Sondern entweder die Frage Glaube ohne Werke oder eben Werke aus Glauben. Und an der Stelle wird einfach sichtbar, okay, Jakobus sagt im Grunde, hey, da muss etwas sichtbar werden von diesem Glauben. Und ich fand ein Bild dafür schön, nämlich wie ein Fenster. Ja, und durch das man hineinschaut in das Leben des anderen, und das Fenster sind die Werke eines Menschen, und sie geben den Weg frei, einen Blick darauf, wie dieser Glauben aussieht. Also im Sinne von, zeig mir, was du tust, und ich werde sehen, was du glaubst. Nicht im Ganzen, ja. Das Spannende ist ja, wenn man durch ein Fenster guckt, sieht man nie alles, was da wirklich drin ist im Haus, aber ein Teil. Sprich, es geht nicht darum zu sagen, ne, da ist gar kein Glaube da. Aber Jakobus geht es eben darum zu sagen, okay, ist dieser Glaube dann überhaupt lebendig und ist er überhaupt sichtbar? Und wir kommen zu Abraham, auf den er eingeht. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Meine Frage, was sagt man normalerweise als guter Christ auf diese Frage, wenn man jetzt nicht gerade weiß, dass es im Jakobusbrief steht und damit irgendwie in der Bibel? Danke. Abraham wurde aus Glauben gerecht. Ja? Von dem her müsste man sagen, Jakobus, du irrst dich. Aber wir lesen mal weiter. Und er schreibt, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat geglaubt und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Da, wo ich eben gesagt habe, eigentlich müssten wir Einspruch erheben, entsteht bei Jakobus kein Widerspruch, weil er sagt, dieser Glaube, von dem ihr redet, das ist einfach nur ein inhaltsloses Bekenntnis. Irgendeine Lehre. Du weißt alles, aber es macht nichts mit dir. Es bringt dich nicht zum Handeln. Und indem er so sehr darauf plädiert und sagt, hey, Glaube und Werke, das gehört zusammen. Das ist nicht ohne einander zu denken. Dann kann er, ohne dass für ihn Widerspruch entsteht, auf einmal genau diese Aussage aus dem Genesis, also aus dem ersten Mosebuch, zitieren und sagen, ne, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Für ihn entsteht da überhaupt kein Widerspruch, weil er sagt, ja, das, was Abraham unter Glaube versteht, ist Bekenntnis und Handeln in einem. Und das, was ihr da, wo auch immer, gerade versteht, unter Glaube, ist halt einfach nur leer. Eine leere Lehre. Und das finde ich spannend bei diesen Personen, die ihr eben auch in den letzten drei Predigten schon kennengelernt habt. Bei Abraham, bei Moses das zu sehen, bei Stephanus im Grunde genommen. Ich hatte zu Beginn dieses Beispiel mit dem Kind auf dem Baum. Weil der Punkt, spätestens, wo das Kind da sitzt auf dem Baum und man ihm eigentlich seine Angst ansieht und der Vater sagt, spring, dann muss das Kind auch springen, wenn es sagt, ich glaube dir. Oder es glaubt halt seinem Vater nicht. Oder es vertraut nicht, oder wie man das auch nennen will. Und diese Personen haben das getan. Sie haben nicht nur irgendwie vom Kopf her geglaubt, vertraut, sondern sie haben sich einfach darauf eingelassen. Und als Hinweis vielleicht, falls jemand Abraham nicht so gut kennt, die Geschichte mit diesem Opfern. Er hat Isaak ja nicht dann tatsächlich geopfert, dass der tot war, sondern Gott hat Abraham aufgehalten und dann wurde anstelle dessen ein Tier geopfert. Und Abraham hat das gewagt, seinen Sohn Isaak dorthin zu legen und zu sagen, ich bin bereit, den zu opfern, weil er davon ausging, dass Gott auch Tote wieder auferwecken kann. Das beschreibt der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 19. Also Abraham hat damit gerechnet, okay, er kann diesen Schritt tun, weil er glaubt, dass Gott auch seinen Sohn wieder auferwecken kann. Und trotzdem ist immer wieder dieser Punkt, okay, sie mussten auch handeln. Sie konnten nicht nur bekennen, sondern mussten dann auch den entsprechenden Schritt tun. Und daher die Frage, was können wir auch vielleicht für unseren Alltag mitnehmen? Drei ziemlich simple Punkte, vor allem geht es mir um zwei, die mir scheinen aber manchmal immer wieder schwer zu sein. Und das eine ist, Glauben heißt handeln, indem ich auf Gott höre. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber mir scheint, dass wir in einer Zeit leben, in der wir sehr beschäftigt sind und eigentlich immer abgelenkt sind. Entweder durch Arbeit und Aufgaben oder durch das irgendein Fernseher, irgendein Radio, irgendetwas anderes läuft und man irgendwie unter Strom steht. Meine Frage, gibt es Leute, die alleine wohnen? Hier? Okay, wenige. Die öfter alleine essen müssen? Okay, immer noch nicht viel mehr. Okay. Aber an die kennt ihr das, wenn man den Fernseher einschaltet oder das Radio beim Essen oder was auch immer, einfach nur, damit man nicht alleine ist? Und mir scheint, das kennen die anderen auch. Ich weiß nur nicht, wie sich das da äußert. So, also, wir sind permanent bespielt und wo ich mich frage, okay, wie sehr sind wir tatsächlich bereit, sowohl von unserem Herzen her, aber auch von dem, von den äußeren Rahmenbedingungen auf Gott zu hören. Ja, dass wir damit rechnen, dass wir das tatsächlich wollen und wirklich bereit sind zuzuhören, dass Gott einfach am Tag zu uns spricht. Und ich rede davon nicht durch einen Haufen Lehrpredigten, die ich mir anhöre. Kenne ich, ganz ehrlich, man kann einen Haufen Lehrpredigten hören. Man kann auch übrigens sogar Predigten vorbereiten oder irgendwas anderes für die Gemeinde machen, ohne dabei bereit zu sein, auf Gott zu hören. Schon mal erlebt? Ansonsten, ich bin ziemlich böser Typ, ja. Genau. Aber diese grundsätzliche Überlegung, die ganzen Helden des Glaubens, ja, Abraham, Mose, Stephanus, und viele mehr. Sie wurden von Gott angesprochen und sie waren erst einmal bereit zuzuhören. Und ich befürchte, dass das manchmal schon ein schwieriger Punkt ist. Tatsächlich bereit zu sein, zuzuhören und zu sagen, egal was du zu sagen hast, Gott, sag's. Ich will hören. Ja? Und nicht nur sag, was ich hören möchte, sondern sag, was du zu sagen hast. Und das Zweite dann einfach, dieser Punkt, in dem ich das gehörte Gehorsam tue. Kennt ihr so dieses christliche Aber? Man liest die Bergpredigt und sagt, boah, aber das ist doch ein ganz schön hohes Ideal, anders kommt doch eh keiner ran. Und dann kann ich es ja auch gleich sein lassen, oder? Sagt man dann nicht so, habe. Vielleicht bekannt. Oder so dieses, aber das kann man doch heute nicht mehr so sehen, oder? weiß nicht, fallen noch jemanden Sachen ein? So christliche Aber, wenn Jesus dasteht und sagt, mach, und der Christ sagt, nee, also da gibt's gute Einwände dagegen. Mir scheint auch, es gibt auch ein christliches Denken bei manchen Leuten so, ich höre drauf, was Gott zu sagen hat, und dann sagt er was, was ich unangenehm finde. Und dann muss ich mich verhört haben. Also muss ich noch mal hören. Ja? Also Gott sagt etwas und das passt mir nicht, also sage ich, okay Gott, jetzt noch mal. Was hast du mir zu sagen? Ja? Geh hin und tu deinem Nachbarn was Gutes. Nee, den mag ich nicht. Ja? Also Gott, was möchtest du jetzt, was ich tue? Geh hin zu deinem Nachbarn. Ja? Und tu dir was Gutes. Nee, du weißt, ich mag den nicht. Aber Gott, ich will hören, was du zu sagen hast. Und an der Stelle glaube ich, das Handeln ist etwas, was uns Gott nicht abnimmt, was uns Jesus nicht abnimmt. Und wo ist der große Unterschied, ob wir aus unseren eigenen Werken handeln oder aus Jesus heraus? Ich glaube, dort, wo wir mit Jesus und durch Jesus etwas tun können, auch da ist es nicht so, dass Jesus sagt, ist in Ordnung, ich gehe für dich zu deinem Nachbarn und tu dem was Gutes oder entschuldige mich bei dem oder wie auch immer. Das wird nicht passieren. Aber dort, wo wir aus dieser Beziehung heraus aus der Beziehung zu Gott etwas mit ihm tun oder das tun, was er möchte, da glaube ich, fällt es uns viel leichter, das zu tun. Ich kann das jetzt nicht irgendwie anhand der Bibel festmachen, ja. Aber es gibt immer wieder Punkte im Leben, so scheint mir, wo Gott uns anspricht, herausfordert, etwas zu tun. Und man weiß, ich habe jetzt die Chance, das zu tun und an der Stelle mein Leben zu ändern. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann wird es immer noch mein Handeln erfordern, aber es wird unendlich viel leichter sein, als wenn ich es einfach nur aus mir heraus mache. Ja, also es gibt Momente, das sind wie heilige Momente, wo Gott sagt, hey, jetzt ist die Zeit reif, dass du an dem Punkt etwas tust. Und man muss immer noch selber mit einstimmen oder auch was zu unterlassen. Und man weiß, hey, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann wird das, es wird herausfordernd, aber es wird relativ einfach. Und dann können diese Momente aber auch verstreichen, wo es ist, als würden wir dann wirklich aus eigener Kraft etwas tun müssen. Also als würde Jesus manchmal dastehen und sagen, okay, jetzt komm, jetzt ist so ein Moment, wo ich dir richtig Rückendeckung gebe. Ja? Also so wie beim Radfahren, wenn die Eltern dastehen und sagen, komm, ich bring dir das jetzt bei. Und Jesus sagt, steig auf, ich halte dich und dann renne ich mit dir los. Und es gibt Momente, da wäre es, als würden wir es selber machen müssen. Und von dem her, glaube ich, ist es auch wichtig, dort, wo Gott redet, tatsächlich das Gehorsam umzusetzen, weil wir uns sonst unheimlich gute Chancen entgehen lassen, die unser Leben sehr zum Positiven verändern können. Und der letzte Punkt, da habe ich mich am schwersten getan, wie formuliere ich das noch? Indem ich Gott Opfer darbringe. Das habe ich einfach mal mit aufgenommen, weil wir es in diesem Text auch hatten, ja, von Abraham und seinem Opfer. Ganz ehrlich, Abraham hat Gott gekannt, er hat ihm geglaubt, er hat ihn verstanden, wenn Gott gesprochen hat, er war ihm gehorsam. Aber glaubt ihr, dass das mit Isaak angenehm war? Dass Abraham da schon gesagt hat, ja, also Gott, wenn du das willst, okay, mach mal halt, ja, okay, kein großes Ding. Nein, das hat Abraham alles gekostet. Und es gibt sogar Stellen in der Bibel, die darauf hindeuten, dass es Isaak auch einen psychischen Knacks verpasst hat. Aber es wäre ein anderes Thema. Aber das ist ein Punkt, wo ich mich frage, okay, darf Gott von uns nicht nur, sag ich mal, den Standardgehorsam erwarten, sondern darf er uns, dich und mich, auch zu Opfer herausfordern? Also Opfer ist etwas, das merkt man. Spende, ja, also als Hinweis zum Beispiel, spenden tue ich das, was ich übrig habe. Opfern tue ich etwas, das tut mir weh. Das kostet mich etwas. Da muss ich loslassen, da muss ich etwas aufgeben. Und das Schräge ist, ich glaube, dass es immer wieder Situationen geben kann, wo Gott sagt, ich möchte ein Opfer von dir. Und wir die Wahl haben, tun wir es oder tun wir es nicht. Keine Sorge, Gott liebt uns nicht mehr oder weniger. Ja? Egal, ob wir es da bringen oder nicht. Aber ich glaube, dass diese Opfer immer wieder auch ja, etwas in unserer Gottesbeziehung verändern können und uns auch herausfordern. Also sich schlussendlich lohnen. Aber eine Gefahr ist dabei, dass wir zu schnell meinen, gerade wenn man bei Abraham ist, Gott wollte von Abraham Opfer, sein Sohn. Hat Gott dieses Opfer wirklich genommen? Nein, Isaak war im Leben. Und ich weiß nicht genau, wie ihr tickt, aber es gibt so einen Trickser in mir, ja, dass ich sage, hey, vielleicht macht es ja Gott bei mir auch so. Der sagt, er will dieses Opfer und hinterher will er es gar nicht. Dann kriege ich es zurück. Kennt ihr so eine Gedankengänge? Okay, ich sage ja, ich bin der Üble, ja. Aber ganz ehrlich, es kann auch sein, dass es nicht ist wie bei Abraham, sondern dass Gott mit Opfer tatsächlich Opfer meint und das wehtut. Und wir es nicht zurückbekommen, sondern da tatsächlich etwas aufgeben. Und dass das schmerzhaft ist. Aber die Frage kann es sein, dass sich das trotzdem lohnt. Einfach, weil es Gott wert ist. Dass wir ihm auch Dinge opfern. Dass wir ihn tatsächlich zum ersten Platz in unserem Leben machen. Daher, wer das noch konkreter braucht, für nächste Woche vielleicht neu vornehmen, wenn man es nicht schon eh regelmäßig macht, zu sagen, Gott, ich will heute dafür offen sein, dass du mich unterbrechen darfst und mir sagen willst, darfst, was du willst. Und dann will ich bereit sein, auch genau das zu tun. Und so, glaube ich, können wir auch Stück für Stück das Handeln, schlussendlich auch unseren Gehorsam gegenüber Gott einüben. Und ich glaube, dass es unseren Glauben stärken wird. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du das Höchste bist und das Beste und das Wertvollste, was es gibt in dieser Welt. Dass du schlussendlich bist, alles, was wir brauchen. Und ich bitte dich darum, dass du uns das schenkst, dass wir wirklich lernen dürfen, dir so zu vertrauen, dass wir auch handeln, dass wir dir folgen, dass wir dir die erste Ehre geben, Herr. Amen. Wir singen miteinander gemeinsam das nächste Lied.